Merci. Ja, guten Morgen. Mein Thema heute Morgen ist Leben im Blick aufs Ziel. Das Ziel. Und wir haben schon ein bisschen gehört vom René, der hat uns das schon ganz bildlich gebracht. Ich komme nochmal von der ganz anderen Seite. Ich würde sagen von der sportlichen Seite. Vielleicht erinnert euch noch, vor, ich glaube, 4 Wochen war das, war ja hier der Eggeri-See-Lauf. Viele, viele mitgelaufen. Ist da jemand von der Gemeinde mitgelaufen? Sind alle noch unterwegs, gell? Ja, ich war auch nicht mitgelaufen, aber ich war ein Zuschauer. Aber ich habe nur gedacht, so, die ganze Gruppe ist mobilisiert und total motiviert und sie haben nur einen Wunsch, ins Ziel zu kommen. Und möglichst als Schnellste, als Beste, aber das Ziel vor Augen. Das fand ich noch sehr gut. Und sie investieren auch sehr viel dafür. Sie nehmen ja ganz viel auf. Man sieht die Wochen vorher, da trainieren die, laufen die schon und kommen wirklich, dass sie machen einfach ganz viel, damit sie möglichst schnell in das Ziel reinkommen. Und interessant auch die Zuschauer an den Rändern. Bei uns im Nachbarhaus haben die eine richtige Dusche gemacht, es war richtig heiß. Und wo die Läufer durchgegangen sind, da war es richtig, ach, so richtig schöne Abkühlung. Und vor unserem Haus stand immer einer, der hat immer gerufen, sobald so ein Trupp kam, es kam immer so ein Trupp, interessant noch, und hat immer geschrien, hopp, 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 Schmieds. Und ich denke, ich sehe das so ein bisschen geistlich für uns und habe so gedacht, ja, wenn ich hopp, hopp, hopp rufe, dann werde ich den Siegespreis nie bekommen. Ich muss mitlaufen. Das heißt nicht, dass ich jetzt nächstes Jahr mitlaufe. Da müsste ich ja jetzt schon vor einem Jahr trainiert haben. Aber so geistig gesehen, es geht darum, dass wir auch mit auf der Rennbahn sind. Mitlaufen. Ich erinnere mich, letzte Woche habe ich einen kurzen Info gesehen. Und zwar gibt es einen Bike World Cup. Und da war jemand am Führen und der Reporter hat gesagt, eigentlich die Medaille ist sicher. Die Medaille ist sicher. Und was macht die Person? Die fährt mit dem Velo in das Ziel rein und hat alles gegeben. Und nach der Ziellinie ist sie so K.O. erschöpft, dass die sich über den Velositz legt und bekommt gar nicht mit, dass die andere Führungsgruppe hinter ihr auch reinfährt. Und dann kommt auf einmal, ist sie voller Siegesgewissheit, schaut auf und dann sagt ihr einer, noch eine Runde, noch eine Runde. Die hat es nicht gerafft, dass die eine Runde zu früh aufgehört hat. Das ist tragisch. Und die hat gesagt, wie blöd kann man sein? Da trainiert sie 4 Jahre lang, hat sie gesagt, hat sie auf den Tag hin trainiert und dann einen Moment eine Unachtsamkeit. Und sie glaubt sich sicher fest im Ziel, dass sie es hat, endlich geschafft. Und die anderen kommen und sagen, noch eine Runde. Und sie hat den Siegespreis verloren. Jegliche Medaille, jeden Punkt, nichts. Weil sie auch so erschöpft war, sie hat dann in der vorletzten Runde, wo sie dachte, es ist die vorletzte, alles gegeben, damit sie in das Ziel kommt. Und sie war klasse. Aber sie hat das Ziel nicht mal erreicht. Ist tragisch. Und das gilt auch für uns. Das Ziel im Leben, in unserem Leben ist das Entscheidende. Und ich denke, wenn ich zurückblicke, ich muss wirklich sagen, wenn ich so Predigten höre, auch in anderen Gemeinden oder auch im YouTube oder im Internet, da muss ich sagen, ich habe lang keine Predigt mehr vom Ziel gehört. Das hat mich auch motiviert. Und wir müssen wieder lernen, Leben im Blick aufs Ziel, weil es eine ganz besondere Bedeutung hat. Es ist noch ganz interessant, das Wort Ziel kommt im Neuen Testament nur einmal vor. Also wenn man es jetzt ins Handy eingibt oder so und sagt Ziel, dann kommt es 4, 5 Mal vor. Aber das ist eigentlich artverwandt, ist weggenommen. Im Griechischen kommt dieses Wort nur einmal vor und das hat dann nachher für die Ausleger eine ganz besondere Bedeutung. Ziel nur einmal. Und das Wort Ziel heißt im Griechischen eigentlich Skopos. Und Skopos, fand ich noch interessant, daher kommt dieses Wort Scope und wir kennen das ist verdeutscht vom Mikroskop. Und was macht das Mikroskop? Wir haben einen Blick und wollen den Blick noch verschärfen, vertiefen und nehmen den Ziel, wir schauen zielgerichtet hin. Oder hier so eine Vordingen ist es Episkop, ist auch Skop drin. Was macht es? Es hat ein Bild und damit es viele sehen, wird es ganz groß und breit. Es lenkt unseren Blick auf das Ziel hin. Und das heißt, ich glaube, wir leben anders, wenn wir das Ziel im Blick haben. Aber ich habe mich mal gefragt, bevor ich irgendwie in den Text reingehe, habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich zielbedeutend für unser Leben? Und zwar nicht, dass wir sagen, ich will unbedingt nachher in die Ewigkeit rein. Also da vor Jesus sein. Nicht das, weil das ist noch ein bisschen weit weg, sondern was bringt uns das heute, wenn wir zielbedeutend leben? Was bringt uns das heute? Und ich bin ziemlich schnell drauf gekommen, das ist fast ein bisschen profan. Ich glaube, für unser Ziel bestimmend ist, dass wir Frucht bringen, dass wir Frucht haben. Ich denke dabei an Jesus, wie er ganz am Anfang seiner Wirksamkeit schon sagt, Johannes 12, 24, da sagt er von sich selber, von seiner Berufung, von seinem Leben, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Das war eigentlich der Sinn von Jesu Leben, dass er viel Frucht bringt. Nicht für sich, sondern für seine Nachfolgerinnen und Nachfolger. Viel Frucht für die, die ihm vertrauen. Und wenn wir dann Johannes 15 anschauen, das ist ja voller Frucht, das ist ein richtig fruchtbares Kapitel, Johannes 15 vom Weinstock. Da kommt in den ersten 16 Versen 8-mal das Wort Frucht vor. Und 3-mal von deiner 8 kommt drin vor viel Frucht. Ich gebe euch mal eine Kostprobe. Es ist ganz interessant, wenn man das mal sieht. Johannes 15. Und zwar, einfach Vers 3. Jesus sagt: Jedes Fruchtbare aber reinigt er, damit es mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie das Rebschoss oder die Rebe von sich selbst keine Frucht bringt, wenn es nicht am Weinstock bleibt, auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibet. Also bleiben und Frucht hat ganz viel miteinander zu tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt Jesus. Wer in mir bleibt, wieder bleiben, und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und dann 16. Ich habe euch gesetzt und erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Ich glaube, wirklich so zusammenfassend, für heute bedeutet es für uns, wenn wir zielgerichtet leben, dann heißt es auch, dass wir Frucht bringen. Das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Berufung. Jetzt gibt es nur ein Problem, und zwar vertauschen wir manchmal zwei Buchstaben. Und zwar, die Frucht in unserem Leben ist keine Forderung. Also du musst Frucht bringen und du musst Frucht bringen und du Frucht bringen. Das ist das gesetzliche Schrott, was in unserem Leben ist. Und das muss raus. Frucht bringen, von dem, wie ich Johannes 15 jetzt verstehe, ist nicht eine Forderung, sondern eine Folgerung. Wenn wir in Jesus sind, dann können wir gar nicht anders als Frucht bringen. Es geht gar nicht anders. Davon spricht Johannes 15. Das heißt, in unserem Leben, in unserem zielgerichteten Leben, wenn wir bleiben in Jesus, in seinem Wort, dann bringen wir Frucht. Wir können gar nicht anders. Das ist so diese Sicht, viel Frucht zu bringen. Leben im Blick aufs Ziel. Dieses Wort Ziel kommt einzig vor bei Paulus natürlich. Und es ist ganz interessant, im Philipperbrief steht es. Und der Philipperbrief ist ein Brief, den Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat, aus dem Knast. Und das Besondere bei dem Philipperbrief, wenn man so einen roten Faden durchzieht, wenn man den mal ganz schnell durchliest, ist eigentlich die rote Linie das Thema der Freude. Wow, da sitzt jemand im Gefängnis und schreibt den anderen einen Brief über Freude? Das ist schon was Besonderes. Und es gibt so einen Vers, der da über das ganze Philipperbrief zusammenfasst, eben Philipper 4, 4, freut euch in dem Herrn alle Wege. Abermals sage ich, freut euch. Wisst ihr auch warum? Kennt ihr jemanden, den Vers? Habt ihr eine Bibel daheim? Weiß keiner, warum? Wo ist unsere Freude drin gegründet? Ja, also es heißt, freut euch abermals in dem Herrn, denn der Herr ist nahe. Das Nahesein Gottes durch Jesus ist der Grund unserer Freude. Nicht, was wir leisten, dass wir 9 von 10 Geboten gehalten haben und alles den Zehnten gegeben. Und das ist alles wunderbar, das ist alles eine Folge von dem. Aber der Kern, die Freude, ist das Nahesein in Jesus, in ihm zu bleiben. So, ich habe mich gewundert, wie kann ein Paulus, der im Gefängnis sitzt, so einen Brief über Freude schreiben? Entweder hat der Paulus in einer total anderen Welt gelebt oder ich krieg's nicht ganz hin. Und ich habe gedacht, ja, siehst du, Paulus hat in einer total anderen Welt gelebt. Und zwar war der ganz im Irdischen mit seinem Körper, aber auch ganz in den himmlischen Regionen. Und wir können solche Nöte wie Gefängnis und so weiter, Verfolgung, nur aushalten, wenn wir ganz auch im Himmlischen sind. Und das ist eine höhere Liga. Und der Paulus, also es gibt ja so eine Leidensliste von ihm. Müsst ihr mal lesen. Wenn es euch richtig dreckig geht, sage ich immer, dann müsst ihr das lesen und dann wisst ihr, wie gut es euch geht. 2. Korinther 11, 25, da steht, dass der Paulus 5-mal 39 Schläge bekommen hat. Also Peitschen, ausgepeitscht wurde. Also die Juden sind ja ganz korrekt. 40 gibt es eigentlich, damit sie keinen Fehler machen. Weil sie nicht eins zu viel geben durften, haben sie immer nur 39 gemacht. Und die Peitschen, die hatten vorne Knochensplitter. Und ich glaube, wenn wir schon einen drüber kriegen, dann liegen wir schon brach. Und er hat 5-mal diese Schläge um Jesu Willen ausgehalten. Dann ist er einmal gesteinigt worden, wo alle dachten, er ist tot. Und Gott hat das Wunder geschenkt, dass er wieder auferstanden ist. Sonst hätten wir die tollen Briefe nicht. Dann hat er 3-mal Schiffbruch erlitten und ist dabei eine Nacht und einen Tag auf dem Meer getrieben. Und dann schreibt er weiter, er war in Gefahren von Räubern und falschen Brüdern, also falschen Geschwistern. Das ist noch interessant, die können uns auch zusetzen. Und von Kälte und Hitze in der Wüste, von Hunger und Durst und alles. Paulus hat alles das erlitten. Und wie kann der das erleiden? Wie können wir lernen, Not zu erleiden und dabei eben von dem Paulus lernen? Nur in einem, dass wir nicht auf die Not schielen, sondern auf Jesus. Und das ist ein Prozess, das machen wir nicht von heute auf morgen. Paulus hat sein Ziel, seine Sicht nicht auf sich und seine Nöte gehabt, und da hat er genug davon gehabt, sondern auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Es ist eine Freude, die gegründet ist in Jesus Christus, in seinem Wort und Geist. Und das macht sein Leben aus. So, ich möchte mal den Predigttext lesen. Der steht in Philipper 3, 12 bis 15. Und da lesen wir, Paulus schreibt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und sicherlich Schwestern, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in irgendeinem Stück anderes denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Das ist Gottes Wort aus Philipper 3, 12 bis 15. Wenn ich so einen Predigtext mir vornehme, dann lese ich den erstmal ganz, ganz oft. Und mir kommen immer ganz, ganz viele Gedanken. Und damit keiner davon untergeht, habe ich einfach einen Zettel, wo ich es aufschreibe. Und manchmal zähle ich auch die Wörter, was kommt viel vor, dann ist es bedeutend. Aber ich habe heute Morgen schon noch gedacht, der Paulus, es ist schon ein cooler Typ eigentlich, oder? Der lässt sogar die Meinung von den anderen stehen. Und im letzten Vers habe ich gesagt, es ist richtig ein cooler Typ. Und es kann vielleicht sagen, und solltet ihr in irgendeinem Stück da ganz anders denken, Gott wird euch das schon offenbaren. Ihr kommt schon dahin. Und das ist so eine Gelassenheit. Ich glaube, es ist eine göttliche Gelassenheit. Nicht, dass wir sagen, und ihr müsst das machen, weil das stimmt, weil ich das gesagt habe. Das ist eine richtig schöne, heilige Gelassenheit. Da kann ich nur von lernen. Aber wenn ich so an einen Predigtext gehe, dann schaue ich nach, welches Wort kommt denn ziemlich oft vor, also nicht nach oder ich oder wir oder so, sondern so bedeutende Wörter. Und da sehen wir, in den ersten zwei Versen kommt ein Wort viermal vor. Und das ist das Wort ergriffen. Ergriffen. Paulus war von Jesus Christus ergriffen. Das Grundwort ergreifen, ergriffen. Und wir sehen das in seinem ganzen Leben, auch vor allen Dingen Philippa. Es ist so zielgerichtet. Da sehen wir, was das Ergriffensein bei Paulus ausgemacht hat. Und dieses Wort ergriffen kommt ein paar Mal auch im Neuen Testament vor, bei Johannes in der Offenbarung, wo es Johannes dann umgelegt hat und er sagt, ich war ergriffen vom Geist Gottes. Kommt zweimal am Anfang von der Offenbarung vor. Ergriffen, wenn wir ergriffen sind vom Geist Gottes, dann schreibt Gott mit uns Geschichte. Und ich frage mich, wie sieht es bei uns aus, wenn wir ergriffen sind vom Geist Gottes? Wie wirkt sich das aus im Alltag? Und ich glaube, wir können es sehen im Vers 13. Da steht im zweiten Teil, wo Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich nur noch aus nach dem, was vorne ist. Und ich glaube, das ist ein Problem bei uns, dass wir immer wieder vergessen müssen, lernen, was da hinten ist. Das hat auch ganz viel damit zu tun. Ich erinnere mich gerade an unseren Benaja, der hat so bei den Wanderungen, hat er eigentlich nie, bei einer Wanderung nicht so schön mitmachen wollen, war er vielleicht nicht so gut drauf und wir haben das dann auch gefilmt und es war ganz lustig und wollte da nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall ging es dann darum, dass wir eine nächste Wanderung planen und dann hat er gesagt, ja und so nach vorne und so. Und sage ich, Benaja, vorsichtig, ich habe da noch ein Video und da warst du nicht so motiviert. Und dann hat er gesagt, Papa, in der Bibel steht, wir sollen nach vorne schauen und nicht nach hinten. Ich sage, recht hast du, super, wenn wir die Bibel kennen, vor allen Dingen dann im richtigen Moment. Ich glaube, da geht es bei dem Zurückschauen auch vor allen Dingen um das Vergessen. Dass wir, und ganz stark das Vergeben. Weil immer da, wo wir nicht vergeben können und nicht vergessen können, da holt uns dieser Schrott immer wieder ein. Und der stempelt uns und den anderen, mit denen wir so im Unfrieden sind. Immer wieder. Und das ist ein ganz starker Punkt von Paulus. Der hat so viele Feinde gehabt, sage ich euch. Lest mal Korintherbrief durch. Der hat so viele Feinde gehabt. Und ich glaube, der hat es einfach nur geschafft, dass er für sie gebetet hat und sie gesegnet. Und es passiert nicht nur bei den anderen was, wenn wir unsere Feinde oder sagen wir einfach die gegen uns sind schon, dass wir einfach hergehen und sie segnen und Gutes sagen, Gutes wünschen. Es passiert nicht nur in dem Herz von den anderen was, sondern auch in meinem Herz. Weil dann kann ich auch so cool sein, wie der Paulus sagt, Gott wird euch das schon zeigen. Macht mal weiter so, was ihr denkt. Gott macht das schon. So eine heilige Gelassenheit. Da möchte ich hinkommen. Also dieses Vergeben und auch dieses Lassen. Lassen von Sünde. Sünde zerstört uns immer wieder. Und hindert uns auch, dass wir den Weg zum Ziel finden. Es blockiert uns. Es hindert uns regelrecht. Und da müssen wir auch sagen, wir müssen die Sünde hinter uns lassen und es vom Bruder, Geschwister aussprechen und dann auch lassen. Ich fand es so stark. Es hat mal ein Prediger gesagt, wir denken immer wieder, wenn wir zu Gott kommen mit einer Sünde, wo wir nicht lassen können, dann kommen wir immer und sagen, oh, Entschuldigung, jetzt komme ich schon wieder das 183. Mal. Nein, es ist so, wenn wir, für Gott ist es so, als wenn wir das erste Mal kommen, weil Gott hat es vergessen, er hat es uns vergeben. Wir kommen das allererste Mal. Und wir müssen lernen, Dinge hinter uns zu lassen, vor allem diesen Schrott von der Sünde. Und dann hilft es uns auch, nach vorne zu schauen. Nach vorne zu schauen, das ist so wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ihr mal seht, wir haben keinen Fernseher daheim. Wir holen das immer bei den Großeltern nach, wenn wir dann da sind in der Ferie. Aber wir haben keinen Fernseher, aber wir haben einen Kompi und schauen Filme. Und ich glaube, dadurch sieht man Filme noch viel intensiver. Und auch so Sportsachen. Es ist ganz interessant, was der, es ist kein Sportler, es ist ja ein Athlet. Das ist noch ein anderes Wort, dachte ich heute Morgen. Athlet ist was ganz anderes als ein Sportler. Ein Athlet ist eigentlich ein Künstler. Und wir sind eigentlich Athleten Christi. Und ihr müsst mal schauen, die Sportler, wenn die in der Kampfbahn stehen und bereit sind, die sind sowas von hoch konzentriert. Alles, was sie da stört, das lassen die. Die gehen nicht her und ach, das ist aber ein herziges Blühen, die umpflücken das, auch wenn es noch so schön wäre. Die sind hoch konzentriert. Und ich merke das so oft, wir sind so oft unkonzentriert. Das heißt nicht, dass wir keine Blümchen pflücken dürfen, aber in dem Moment, wo es darum geht, im Reich Gottes zu stehen und im Dienst, dann geht es darum, dass wir hochkonzentriert bleiben. Und der Sportler setzt alles daran in seinem Leben, damit er zu diesem Ziel kommt. Und wir sehen das, dass dieser ganze Mensch, Geist, Seele, Leib, alles ist ausgerichtet und wartet dann beim Sportlauf, dass der dann sagt, so, fertig machen und gehen Sie in die Box und so weiter. Das ist sowas und es ist ganz stark, da sind viele Jahre dran, die diese Sportler nach vorne bringen, diese ganze Ausrichtung von der Herzenshaltung, vom Leben. Ich habe es mal irgendwie versucht, auf Punkte zu bringen, und zwar 4 Punkte, fürs Ankommen im Ziel, was da notwendig ist. Und das sind 4 Schritte. Und der erste Schritt ist die Vorbereitung. Die wird oftmals vernachlässigt. Die Vorbereitung ist ein ganz wichtiger Schritt, der ist genauso wichtig wie die anderen 3. Die Vorbereitung für den Lauf ins Ziel. Und da ist wichtig, dass wir eine Balance haben, dass wir verzichten lernen. Hey, wenn ich im Startblock bin und ich sehe, dass der Trainer da eine Dose Cola hat und wenn ich die noch so gerne trinke, ich gehe nicht dahin und ziehe mir die rein. Weil ich weiß genau, ich darf nur essen, trinken und leben, was für meinen Körper gut ist. Alles, was meinem Körper schadet, lasse ich. Und alles, was meinen Körper stark macht, das nehme ich. Ich lerne zu verzichten. Nicht, weil die anderen das alle so machen oder weil man sagt, die Christen dürfen es nicht. Nicht deshalb, weil das ist wieder nur Gesetz, sondern ich lerne, ich entscheide mich, Dinge zu lassen, ich würde sogar sagen, Dinge zu hassen, die nicht gut sind für mich. Versteht ihr, was ich meine? Und das hat eine Auswirkung. Ich werde konzentriert, ich lerne, eine Balance zu haben für mein Leben. Nur mit dem einen Ziel, ich will ins Ziel und ich sage auch, ich will so viele wie möglich mitnehmen. Die Balance fürs Leben ist so wichtig. Und auch die Konzentration. Ich habe noch gestern am Samstag habe ich noch im Internet gesucht. Ich habe ein ganz starkes Interview gesehen. Und zwar vor 2016 erinnere ich mich heute noch dran. Es war ein ganz starkes Interview von der Olympiade. Ich glaube sogar, ich weiß nicht, was es war, 10 vor 10 oder irgendwas. Nee, so spät waren die Jungs nicht mehr auf. Auf jeden Fall haben wir es zusammen gesehen und da habe ich ihm gesagt, boah, das müsste, habt ihr das gehört, was der gesagt hat? Ist so stark. Der Nino Schulter, der Mountainbiker, der hat Gold geholt bei der Olympiade. Und da haben sie ihn gefragt, wie war das für ihn auch in der Vorbereitung? Und dann hat der gesagt, da stand er vor der Kamera halb kau und sagt, seit 4 Jahren trainiere ich auf diesen Tag hin, auf heute, seit 4 Jahren. Und ich lebe alles, dass ich mich sehe, ins Ziel als Erster reinzukommen. Boah, wie planen wir? Nächste Woche vielleicht, nächste Monat, nächste Ferie. Seit 4 Jahren. Wo wollt ihr sein in 4 Jahren? Die Sportler machen uns das vor. Die machen uns das vor. Wir müssen wissen, was haben wir überhaupt für ein Ziel im nächsten Jahr, in 2 Jahren, in 4 Jahren? Wo wollen wir sein? Und das fand ich hochgradig. Ich suche mir das Ding nochmal raus. Ist wirklich stark. Und ich sage, weltlicher Mann, der hilft uns im Geistlichen zu leben. Ganz stark. So, der erste Schritt hier ist die Vorbereitung, die Konzentration. Und der zweite Schritt ist eigentlich ganz klar der Start. Es braucht in unserem Leben einen Start, sonst kommen wir nicht voran. Wir brauchen in der Nachfolge Jesu Start und Ziel. Ich habe noch was anderes gefunden. Olympiade 1972, ist schon ein paar Tage her. Was da passiert ist, mitten im Lauf, in dem Königslauf, Marathonklasse, die werden ja, die starten im Stadion, dann gehen die ganz weit weg und landen wieder im Stadion. Und die ganzen Reporter sind alle hochkonzentriert, weil sie warten auf den Zieleinlauf. Das ist das Wichtigste, ein guter Start, Mitte und Zieleinlauf. Und dann sind die Reporter, sind parat und sehen auf einmal, die erwarten einen Amerikaner, der die ganze Zeit geführt hat. Und auf einmal steht ein anderer vorne, ist am Rennen. Und die Reporter, heißt wirklich, die suchen in ihren Startlisten, wer der ist, wer jetzt da neu führt. Und sie haben keine Ahnung, können nichts mehr sagen. Die wissen überhaupt nicht, wer da mitläuft. Und auf einmal, kurz vorm Ziel, kommen zwei Funktionäre, packen den Kerl am Arm und führen ihn von der Bahn ab. Was ist da passiert? Das war ein Träumer. Der hat sich in Joggingkleidern, hat der sich in die Schlussrunde eingeschlichen und wollte ins Ziel, wollte in die Kamera, in den Fernsehen oder was? Spinner, sagt man eigentlich. Krank oder was? Aber wisst ihr was? Er hat das Ziel nicht erreicht. So geht's nicht. Wenn wir denken, wir können dann nachher noch schnell da irgendwo reinschleichen, dann werden wir gepackt und werden abgeführt. Das geht nicht. Unser Leben braucht einen klaren Start. Und das heißt auch einen klaren Start mit Jesus. Wir können nicht einfach uns da durchmogeln, wie wir es wollen, und denken, das kommt schon gut, Gott ist ja barmherzig oder sonst irgendwas. Wir brauchen einen ganz klaren Start mit Jesus. Und dann können wir auch ins Ziel ankommen und erreichen das Ziel auch. Also wenn ich in den Computer reingehe und suche eine Strecke, dann ist es ganz klar, wenn ich nur das Ziel eingebe, dann sagt der Computer mir, und wo ist der Start? Ich muss in jedem Computer, wo ich eine Route suche, immer Start und Ziel eingeben. Sonst kriege ich kein Ergebnis und so auch in unserem Leben. Wir müssen Start und Ziel haben, sonst geht es nicht. Und den Weg zum Ziel, den finden wir durch Gottes Wort. Gottes Wort, wie Psalm 119, 105 sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort leuchtet uns den Weg aus, dass wir den nächsten Schritt sehen. Da, wenn es in der Kurve dunkel ist, Gott leuchtet uns den Weg, dass wir bis dahin kommen und weiter. Und ich glaube sehr stark, immer wieder, wo Jesus sagt in Johannes 6, 63, deshalb bringt das einfach auf den Punkt, wo wir auch den Weg finden. Wie führt uns Gott? Da sagt Jesus, meine Worte sind Geist und Leben. Das heißt, Leben haben wir durch Wort Gottes und durch den Geist Gottes. Meine Worte sind Geist und Leben. Und wir müssen einfach für diese Menschen beten. Und ich glaube, das Wichtigste ist die Erkenntnis. Und zwar nicht Erkenntnis, es ist Erkenntnis aus dem Wort Gottes. Es schmerzt mich eigentlich, Hosea 4, 6, da schreit Gott, spricht Gott diese ganze Not vom Volk Gottes, von denen, die ihm nachfolgen. Da schreit er dieses ganze Wort raus und sagt einfach, mein Volk geht zugrunde, geht kaputt, aus Mangel an Erkenntnis. Das ist das Problem. Es ist keine Erkenntnis mehr da. Jeder macht, was er will. Und die große Gefahr, aber wir müssen lernen, was ist von Gott und was ist nicht von Gott. Und wir können es nur finden durch Wort und Geist, durch das Wort Gottes und seinen Geist. Dass wir es lernen. Und das heißt, wir müssen lernen, das Wort wieder zu lesen. Nicht nur einmal im Monat, sondern dass wir das Wort uns prägt. Ich habe mir zu Josiah gesagt, fang jetzt an, auch wenn du abends stille Zeit machst und liest, fang jetzt an, einfach mal flächenmäßig die Bibel zu lesen. Fangen wir bei Matthäus an, einfach flächenmäßig, jeden Tag ein Kapitel, vielleicht nur ein halbes, einfach mal, dass wir einfach mal lernen, wo steht was und wie geht was, einfach mal flächenmäßig zu, nicht auswendig zu lernen. Klar, wenn der Stammbaum kommt, da kann man staunen, boah, Jesus stammt vom David ab. Das ist ja gewaltig. So viele, einfach, dass wir einfach mal einen Grundeindruck kriegen, was steht überhaupt in der Bibel? Und was sagt der Römerbrief über dem, die Lehre für die Gemeinde finden wir nur durchs Wort Gottes. Das ist so wichtig. Der erste Schritt, die Vorbereitung ist wichtig. Der zweite Schritt ist, der Start ist wichtig. Und der dritte Schritt ist, das Vorwärtskommen ist notwendig. Also das Vorwärtskommen ist notwendig, nicht nur ein guter Start, dass wir in dieser Position sind, wo wir dann losjumpen und sagen, boah, der hat alle hinter sich gelassen, toll. Und wenn nachher, 10 Sekunden später, haben alle ihn hinter sich gelassen. Bringt nichts. Die Vorbereitung ist wichtig, der Start und das Vorwärtskommen ist wichtig, dass wir konzentriert vorwärts kommen. Und wir müssen uns fragen, was hindert uns eigentlich am Vorwärtskommen, habe ich schon mal gesagt. Ist auch ganz einfach. Uns hindert am Vorwärtskommen die Sünde. Immer wieder. Die blockiert uns, die macht wie einen Stopp für uns, dass wir fast wie gegen eine Mauer laufen und nicht mehr weiterkommen. Gestern war es noch so gut, da haben wir so viele Kilometer gemacht und heute sind wir in dem Mist drin. Die Sünde stoppt unseren Lauf. Und das ist so stark in Hebräer 12,4, da heißt es, schreibt der Hebräerbriefschreiber, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Ich glaube, das kann keiner hier sagen, dass wir sagen können, doch, wir haben schon im Kampf gegen die Sünde bis aufs Blut widerstanden. Aber einer kann das sagen, Jesus Christus. Er kann das sagen und wir wissen es auch, Johannes 19,30, wo er am Kreuz die Arme ausgebreitet hat, und für uns gestorben ist und hat gesagt, es ist vollbracht. Da hat er für uns Sünde, Tod und Teufel überwunden. Und wir haben das Leben ganz neu geschenkt bekommen. Dadurch, dass wir Jesus annehmen und ihn als Ziel, Mittel, Angelpunkt sehen und wissen. Ich finde es noch ganz stark beim Sport. Ich weiß gar nicht, ob es das in der Schweiz gibt. Ich weiß das von früher noch. Es gibt so ein 6-Tage-Rennen. Da sind, das ist irgendwie ein bisschen verrückt, das sieht ein bisschen blöd aus, so eine runde Holzbahn, ein bisschen schräg. Und dann fahren im Velo verschiedene Mannschaften mit den Velos rum. Und wer am schnellsten ist, der hat nachher gewonnen. Und es ist ganz interessant, diese Läufer wissen, der vorne ist, der braucht am meisten Kraft. Und deswegen gehen sie einfach mit ihrem Velo dahinter. Wir wissen es ja jetzt auch, wenn wir irgendwo hinter jemandem herfahren, brauchen wir weniger Kraft, weil wir im Windschatten sind. Und wir müssen lernen, uns nicht nur blöd wie abzustrampeln vorne, dass wir uns abstrampeln wie K.O. und nachher K.O. sind, sondern wir müssen lernen, uns hinter den Stärkeren zu stellen, hinter dem Stärkeren zu sein, und Stärke ist Jesus. Wir müssen lernen, Jesus vorzulassen und dann wie dahinter gehen und diesen Windschatten der Kraft ausnehmen. Alles, was auf uns soll, hat Jesus für uns abgenommen. Uns trifft nichts. Müssen wir lesen, die Waffenrüstung Gottes. Schild des Glaubens, Epheser 6,14, Schild des Glaubens, mit dem alle feurigen Pfeile des Bösewichts abprallen. Kein einziger wird uns treffen. Und wenn wir sowas sagen, biblische Wahrheiten, ich nehme den Schild des Glaubens und kein einziger wird mich treffen. Kein einziger. Weil wir unter dem Schutz und dem Blutschutz Jesu stehen. Das muss uns gewiss sein und das müssen wir aussprechen. Und zwar in die sichtbare, die unsichtbare Welt. Und wenn wir solche göttlichen Wahrheiten aussprechen, dann passiert was, wir fangen auf einmal an, das zu glauben. Weil manchmal ist unser Mund schneller. Und dass wir hergehen und das aussprechen und wir hören es in beiden Ohren und sehen es durchs Wort Gottes. Es steht geschrieben, ganz stark. Paulus, sein Ziel, sein Blick ins Ziel ist ganz stark in diesen Versen drin. Und der vierte Schritt ist eigentlich dann der letzte Schritt. Der Zieleinlauf ist entscheidend. Weil der Zieleinlauf sagt erst, ob wir zu den Gewinnern gehören oder nicht. Der Zieleinlauf ist entscheidend. Ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt, wie die Läufer, wenn die 100 Meter oder auch Marathon laufen, wie die vor der Ziellinie, Meter vor der Ziellinie, wie die laufen. Die laufen nicht so, sondern die werfen sich, den ganzen Körper, förmlich über die Ziellinie. ist ganz gewaltig. Da ist der ganze Mensch so konzentriert, dass die alles dran setzen, um möglichst als Erster reinzukommen. Irgendwie mit dem ganzen Körper, Geist, Seele, Leib. Das ist ganz stark. Paulus, das sehen wir in Vers 14, Paulus' Ziel war das Leben in Gottes Herrlichkeit und damit das Heil in seiner ganzen Fülle. Fortschritte ist ein ganz schönes Wort. Fort und Schritte machen wir, indem wir diesen Blick aufs Ziel haben, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, Hebräer 12,2. Bei der letzten Olympiade, das war 2018, ist beim Ski im Winter etwas ganz Blödes passiert. Und zwar ist eine österreichische Läuferin in der Loipe gewesen und hat ganz sicher die Medaille gehabt, ganz sicher. Und sie hat einfach einen Moment Blackout gehabt und ist ganz sicher und hat alle weit hinter sich gelassen. Und was macht die? Kurz vorm Ziel biegt die auf einmal in eine Nebenloipe. Und dann hat man sie später gefragt, wieso haben Sie das gemacht? Und dann hat sie gesagt, ich habe mich einfach nicht konzentriert. Und ich habe es, haben Sie es nicht gemerkt? Nein, ich habe es erst gemerkt, wo sie gesehen hat, sind keine Zuschauer mehr da und hopp und so weiter. Und dann hat sie das gemerkt, dass sie eigentlich falsch ist und alle anderen sind zack, ab ins Ziel. Die hat das Ziel nie erreicht. Und es ist auch wieder so ärgerlich, da schafft man 4 Jahre auf ein Ziel hin und tappt voll daneben. Es ist einfach ein Moment von der Konzentration, die nicht da war. Wir müssen da lernen, konzentriert zu bleiben bis ins Ziel hinein. So. Was hier noch stark drin ist, dieses Wort jage, das kennen wir eigentlich gar nicht. Wir sind ja eigentlich ein bisschen gemütliche Leute und wir wollen es ein bisschen sanft haben. Aber biblisch gesehen ist der Schritt ins Ziel ein Jagen. Und ich finde es so stark. Wo haben wir das letzte Mal nach dem Ziel oder nach irgendwas gejagt? Das haben früher die Neandertaler oder wie die da alle heißen vielleicht gemacht. Die haben noch gejagt. Aber wir haben das eigentlich vergessen, dass wir nach etwas jagen. Und das ist sehr stark hier im Text drin, kommt es vor. Also nicht bummeln oder einfach, ja, das kommt schon und so, sondern dass wir nach einem Ziel jagen. Das ist ganz stark. 1. Petrus 3,11 sagt, suche Frieden und jage ihm nach. Das heißt, der Friede, der kommt nicht einfach so, sondern wir können und sollen dem Frieden nachjagen. Oder auch 2. Timotheus 2,22, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Also dieses Jagen. Und es ist ganz stark, Hosea 6,3, da sagt der Hosea, Elberfelder ist es so stark, lasst uns den Herrn erkennen und nachjagen in der Erkenntnis des Herrn. Das ist stark, also das bedeutet was, wenn wir nachjagen. Es kostet sogar Kraft, das könnte noch passieren. Aber dieses Nachjagen ist was ganz, ganz Entscheidendes. Es gibt immer wieder, lobt Paulus eine Gemeinde. Also Paulus hat eigentlich in der Bibel nur eine Gemeinde gelobt. Wisst ihr welche? Also Eggeri gab es noch nicht, sonst wäre das noch mit im Rennen. Nein, nein. Wisst ihr, welche Gemeinde Paulus gelobt hat? Mal Bibel gelesen, Apostelgeschichte 17, 11. Nur eine Gemeinde, Beröa. Und warum? Er hat gesagt, Beröa, die haben das Wort Gottes noch bereitwilliger aufgenommen. Er hat sofort den Thessalonichern gelobt. Und das Entscheidende war, das war eine Blättergemeinde. Also heute hieß es dann wahrscheinlich Handygemeinde. Die haben andauernd dieses Geräusch hier. Dieses Blättergeräusch haben die gehabt. Und zwar sagt Paulus von ihnen, diese Gemeinde in Beröa, sie prüften täglich in den Schriften, ob es sich so verhielt. Was wäre das für ein Lob für uns? Wenn wir wissen, was in der Welt losgeht, in der Gemeinde, in anderen Gemeinden, wenn wir täglich prüfen, ob es sich so verhält. Und zwar prüfen nicht anhand von den Nachrichten und von den 20 Minuten, was es da alles gibt, sondern anhand vom Wort Gottes. Das würde die Gemeinde uns persönlich verändern. Sehen, was Gott da will. So, und zum Abschluss habe ich noch drin, das ist mir ganz neu aufgefallen, der Name Jesus Christus. Wir hören oft, dass es nur Jesus heißt oder du bist der Christus. Und ich habe mal nachgeschaut, zusammenhängend im Neuen Testament natürlich, ist es an 220 Stellen, wo der Name Jesus Christus, das ist ja der Gesalbte, der Erlöser, der Retter, zusammen genannt wird. Und das kommt ganz klar hin, das ist das Ziel. Jesus ist Anfang, Mitte, Ziel, ist Angelpunkt, Mittelpunkt, Alpha, Omega. In Christus ist das ganze Ziel, das ganze Leben. Und da können wir wirklich sagen, eben als von Christus Ergriffene sind wir unterwegs zum Ziel und wollen dabei viele ermutigen, diesem Ziel nachzukommen. Paulus hat es ja eben auch gesagt, dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Also für unseren Christenlauf gilt die vier Schritte. Im Blick auf das Ziel ist die Vorbereitung bedeutend, ist der Start bestimmend, ist das Vorwärtskommen notwendig und ist der Zieleinlauf entscheidend. Und dazu helfe uns Gott. Amen.